Hallo ihr Lieben, heute spreche ich mal mit dem Erkan über Rekel-Yoga. Ganz spannende Geschichte. Viel Spaß beim Zuhören.
Hier bist du bei Jule, der Yoga-Detektivin. Sie begibt sich mit dir auf Spurensuche in der Yoga-Welt. Finde dein Yoga.
Herzlich willkommen, lieber Erkan, in meinem Yoga-Podcast, die Yoga-Detektivin.
Hallo, liebe Jule. Danke für deine Einladung. Ich freue mich sehr und bin gespannt auf den Verlauf unseres Austauschs.
Genau, wir wollen ja heute ein bisschen was über deine Yoga-Richtung erfahren. Aber bevor wir zum Yoga kommen, erzähl uns doch vielleicht mal ganz kurz, wer du bist.
Also ich bin der Erkan. Ich bin ja Yoga-Unterrichtender. Ich habe eine Yoga-Lehrerausbildung gemacht bei Yoga Vidya, dann anschließend eine Meditationslehrerausbildung. Die Hauptinhalte, die ich praktiziere und weitergebe, sind das inzwischen sogenannte Rekel-Yoga, das ich inzwischen wiederum umbenannt habe zu alles Rekeln, dann eine bestimmte Massagetechnik, eine Selbstmassagetechnik, die sich alles Massage nennt inzwischen, und dann eine Atemtechnik, die sich alles Atem nennt, und schließlich eine Meditationstechnik genannt alles Meditation. Genau, das kennt sich inzwischen. Und inzwischen ist da auch oder beziehungsweise seit einiger Zeit schon die sogenannte Alles-Affirmation mit dabei.
Aha, aber heute sprechen wir ja mal über das Rekel-Yoga, was du hast, das hast du doch erfunden, ne?
Genau so ist es.
Und also, was, also, ja, also okay. wenn man sich so rekelt, ist es das, was man sich da so vorstellt, wenn man morgens so im Bett liegt, aufwacht, aufstehen will und dann erstmal sich irgendwie streckt und ein bisschen bewegt?
Also genau das ist es. Und es besteht auch in den Übungen, die Übung da drin, genau diesen Impuls zu aktivieren, weil hierbei davon ausgegangen wird, dass dieser Impuls eine angeborene Funktion hat, um den Körper ins Fließen zu bringen, um Verspannungen zu lösen, um die Lymphflüssigkeit zu aktivieren, um die Durchblutung zu verbessern, um die Selbstwahrnehmung zu aktivieren und. Also es sind sehr viele Aspekte dabei. Und es ist genau dieser Punkt des Rekelns, der dann auf bestimmte Körperstellungen angewendet wird oder eben während des Praktizierens von Körperübungen aktiviert und auf diese Übung angewendet wird und auf die Körperzonen, mit denen eben gerade gearbeitet wird.
Mhm. Also wenn man so im Bett liegt morgens und sich das so vorstellt, fängt man an, sich so zu strecken und sich so ein bisschen zu drehen. Da konzentriert man sich ja aber nicht so darauf, will ich jetzt meine Arme strecken oder lieber meine Beine oder muss ich meinen Rücken bewegen? Also wie kommt man denn dazu, das in so einer Stunde zu machen? Mhm. Auf der Yogamatte?
Ja, also es ist hierbei so, dass es dieses unbewusste Rekeln eben gibt. Dass Menschen beginnen, sich unbewusst einfach zu rekeln und eigentlich in diesem Sinne das Nötigste machen, genauso wie das Katzen auch machen, Hunde machen und so weiter. Tiere gähnen, rekeln sich auch. Und aber eben für so einen Moment, um, sage ich mal, das gerade freizusetzen, was freizusetzen ist, und dann hören sie in der Regel damit auf. Die Übung hierbei, das Gleiche machen eben Menschen auch. Und die Übung hierbei besteht darin, das Rekelverhalten zu aktivieren durch Anwendung der Symptome, die während des Rekelns stattfinden, wie zum Beispiel Gähnen, Stöhnen, Seufzen, so zeitlupenartige Bewegungen, Rekelschlummerbewegungen, Rekelschlummerblick. Und ist es so, also ich kann da vielleicht mal kurz im Ansatz beschreiben, wie sich das bei mir ergeben hat.
Ja, genau. Wie kommt man auf sowas? Also
genau,
wenn das sowieso jeder im Bett macht.
Richtig, also es ist so, dass ich früher eben meine sogenannten statischen Asanas, also die statischen Körperübungen praktiziert habe, so wie ich auch ausgebildet worden bin. Und irgendwann allerdings habe ich mich immer mehr verhärtet, verfestigt in meinen ganzen, in meinen eigenen Übungen und bin also eher sehr unachtsam damit umgegangen oder eben, ich sag mal, nicht im Sinne eines Lösens, kann auch anders kommen. Also es gibt wirklich Menschen, das kann ich inzwischen auch, die durch eine statische Asana sich sehr, sehr entspannen, durch eine statische Körperatmung sich sehr wunderbar lösen. Bei mir hat es damals nicht geklappt und dann ja kam so ein innerer Wunsch auf, so eine innere Fürbitte, so eine innere Selbstbitte, dass ich da einen Ausweg, sag ich mal, aus der Situation finde. Und dann habe ich spontan angefangen, so am nächsten Tag, mich in der Vorwärtsbeuge zu räkeln und gemerkt, dass mein Körper nachgab. Normalerweise hat sich mein Körper immer gerade in der Vorwärtsbeuge gewehrt von meinen Bewegungen, von meinem Hineingehen, weil ich ihn eben überfordert habe. Und plötzlich passierte das nicht mehr. Er entspannte sich, ich gähnte, ich stöhnte, ich seufzte. Ich fiel dann, sage ich mal, auch aus dem Rahmen der üblichen, sage ich mal, Form, die ich sonst immer eben während der Vorwärtsbeuge einnahm. Und dann hatte ich so ein Gefühl von, dass da gerade etwas sich entwickelt hat, was sehr gut für mich ist. Und dann habe ich angefangen, dieses Räkeln auch auf andere Körperteile anzuwenden. Und während der gesamten Praxis, meines gesamten Praxisablaufes aufrechtzuerhalten. Und dann löste sich mein Körper, also wie noch nie zuvor, muss ich ganz ehrlich sagen. Und innerhalb so von 2 Wochen, das war so Ende 2014, hat sich dann diese Räkel-Yoga-Reihe dann, sage ich mal, entfaltet. Und so, dass ich sie dann gleich 2015 angefangen habe, an die Teilnehmenden weiterzugeben und was dann gut angenommen wurde. Und irgendwann dann habe ich es auch bei Yoga Vidya angeboten. Und da ist es auch gut angekommen. Und dann wurde es auch zu einem regelmäßigen Teil, wenn ich also dann im Haus dort war, durfte ich es, sage ich mal, anbieten in den offenen Stunden. Und irgendwann wurde dann auch mal ein Seminar daraus.
Ach, toll. Und die Idee ist quasi, dass man sich so in einer Übung intuitiv bewegt? Oder oder was verbindet man so mit dem Regeln? Also ich stelle mir vor, dass man so ein bisschen hin und her wackelt oder so.
Ja, also es ist genau, ne? Also das mit dem Intuitiven, das ist schon ein ganz wunderbarer Ausdruck und das mit dem Hin- und Herwackeln auch ganz wunderbar. Und es ist hierbei so, dass eben geübt wird, erstmal so in diesen Regelimpuls tatsächlich reinzukommen. Der kommt zufällig zwar sehr wunderbar in der Regel, aber wenn versucht wird, dort forcierend in das Regeln zu gehen, ist das nicht immer so ganz einfach. Das merke ich oftmals bei den Teilnehmenden, die eben, obwohl ich es vormache, nicht unmittelbar und Ansage nicht unmittelbar hineinkommen. Wobei natürlich das Regeln auch ein, sage ich mal, so ein eine soziale Resonanz innehat. Das heißt, wenn ein Mensch anfängt zu gehen und sich zu regeln, aktiviert das auch bei anderen Menschen den Regel- und Gehen-Impuls, sodass sie anfangen mitzuschwingen. Aber das ist eben nicht immer so, weil Regeln vor allem auch etwas Verpöntes ist in unserer Gesellschaft. Man darf nicht regeln. Beim Gehen wird die Hand vor dem Mund gehalten und so weiter. Sodass auch nicht oft selten Hemmungen da sind, sich in der Öffentlichkeit zu regeln, sodass das nochmal den Prozess, denke ich mal, erschwert, da leicht hineinzukommen.
Hat dann so einen ausgelassenen Charakter, ne? Nicht mehr so ordentlich und wie es vorgegeben wird, so strukturiert.
Vollkommen richtig. Man fällt da also im wahrsten Sinne des Wortes eigentlich aus dem Rahmen, könnte man hier sagen.
Ja.
Und genau das üben wir hier zu aktivieren. Also wir üben hierbei eine Regelrevolution freizusetzen, sodass Menschen anfangen, wirklich das zu machen, auch am liebsten in der Öffentlichkeit, ob bei der Arbeit, in der Schule, am Tisch, wenn die Kinder es mal regeln, hat immer eine positive Funktion inne, die dem Organismus, auch dem Geist einfach wohltut. Und es sollte einfach umgedacht werden und es sogar gefördert werden in diesem Zusammenhang. Sodass eben dass die Übung darin besteht, während der Übung, um zu der Ursprungsfrage nochmal zurückzukommen, dass die Regelimpulse zu aktivieren und dann anzufangen zu gehen zum Beispiel. Das ist ein sehr guter Ansatz, ein sehr guter Impuls, um das Regeln zu aktivieren. Dann, also wenn ich zum Beispiel an einem Tag nicht so regelfreudig bin während der Übung, dann aktiviere ich immer mein Gähnen und das hilft immer. Dann fange ich also gähnen, erst wird es ein bisschen schwer, kommt es ein bisschen schwer, aber dann entfaltet es sich immer mehr und dann bin ich im Fluss und dann habe ich das Gefühl, wirklich innig in mir drin zu sein und förmlich meinen Körper von innen heraus zu sehen, durch meinen Empfindungsapparat, durch meinen inneren Tastsinn. Und dann kann ich meine Körperzonen loslösen. Und zwar kann ich mit dem Regeln dann in die Bereiche, in die jeweiligen hinein fließen und dann nach Regelschmerzen suchen. Das ist so ein genießbarer Schmerz. Ich sage dabei immer, dass ich dabei meinen gesunden Masochismus aktiviere. Und dann übe ich, diesen Regelschmerz sozusagen zu regeln, um den Schmerz herum zu massieren, den Schmerz sanft zu lösen, dort Fluss hineinzubringen, Erleben hineinzubringen, ohne natürlich mich dabei zu überfordern. Es ist ohnehin so, dass das Regeln nicht so angelegt ist von Natur aus, dass es einen Menschen verletzen würde. Und das ist das ganz Besondere an dem Regeln. Und zwar, dass es eben die Funktion inne hat, den Körper zu lösen, ohne die Gefahr in sich zu bergen, nachteilhaft zu sein. Weil oftmals ist es so, dass wenn zu weit gegangen wird in bestimmten Übungen und Stellungen, der Körper dazu neigt, sich zu schützen. Das heißt also, wenn ich zu intensiv in die Dehnung hineingehe und der Körper Schmerzen empfindet, aber ich geistig die Vorstellung habe, dass ich weiter in die Übung muss, dann fängt der Körper wirklich an mit Kontraktionen. Er kontrahiert und versucht sich gegen meine Übung, gegen meine Haltung, gegen mein Verhalten zu schützen, so dass ich dann auch noch gegen diese Spannung, sage ich mal, arbeiten muss, die ich da selbst durch meine Art des Vorgehens aktiviere und hervorrufe. Ja.
Spannend.
Ja, und dann eben sind wir dann in diesem Regelfluss und wenn wir dann reinkommen, dann fließt es. Die Übungen sind natürlich strukturiert, also die Regelreihe ist strukturiert. Allerdings in der Basisansage kann sich dann entfaltet werden. Das heißt also, es wird geübt, erstmal in die Übung hineinzukommen und in dieser bestimmten Basisansage, in dieser bestimmten Basishaltung wird sich dann einfach, genau wie du gesagt hast, kreativ entfaltet und sich eben, sag ich mal, intuitiv, achtsam, regelnd hin und her bewegt. Eigentlich ist das günstigste, was einem dabei passieren kann, wirklich in den Regelmodus zu kommen, dann passiert eigentlich alles von selbst.
Ja, toll. Und man kann sich nicht verletzen. Also gibt es da eine Möglichkeit, sich da trotzdem zu überfordern? Oder es gibt ja ganz gerne mal Menschen, die so ein bisschen ehrgeiziger sind als andere und vielleicht sich auch irgendwas dabei denken, wie es aussehen soll oder was rauskommen soll dabei.
Also das Besondere beim Regeln ist tatsächlich, dass kein Wettbewerb unter den Teilnehmenden entsteht. Das merke ich immer wieder, dass zum Beispiel nicht irgendwie die Vorstellung besteht, na, ich regle jetzt besser als mein Nachbar oder dergleichen und so weiter. Ich habe heute am besten geregelt. Und es ist dass kein Wettbewerbsimpuls aktiviert wird. Aber dennoch, darum finde ich die Frage sehr, sehr interessant und auch wichtig, ist es so, dass Teilnehmende das manchmal machen. Also nicht wirklich in den authentischen Regelmodus hineinkommen und vielleicht auch nicht hineingelangen gerade, weil es irgendwie nicht klappt. Und dann auch beginnen, sich umzuschauen. Die machen es die anderen artig und dann beginnt schon wieder dann so etwas, dann sehe ich das auch bei den Teilnehmenden. Und dann natürlich besteht meine Aufgabe darin, immer wieder dann in das Regeln zu lenken, immer wieder ansagen, so auszusprechen, dass das Regeln aktiviert wird, vorzugehen, mich vorzubewegen und eben auch zu sagen, so in sich hineinschauen, bei sich bleiben und dergleichen, so dass dann eben genau in den Fluss gekommen wird und sich dadurch in sich befindend gelöst wird.
Toll. Und vielleicht kannst du uns mal kurz erklären, weil du jetzt so ein paar Mal gesagt hast, dass sich das auf bestimmte Bereiche immer separat bezieht, wie denn so eine Stunde dann so abläuft, wie die so aufgebaut ist.
Ja, also es ist so, dass natürlich es eingebettet ist, also die Reihe eingebettet ist in eine, sag ich mal, Bewusstseinspraxis. Es heißt, alles Regeln inzwischen, wie gesagt, das folgt dann auch einer bestimmten Idee oder einer Philosophie, die dahinter steht, und zwar dem sogenannten Allesbewusstsein. Das heißt also, wir üben durch die Übungen, letzten Endes durch die Zusammenstellung der Übung, zu einem Bewusstseinszustand zu gelangen, der sich Allesbewusstsein nennt. Und das Regeln, also das Allesregeln, ist ein Element davon, und zwar das Anfangselement für den grobstofflichen Körper. Und dabei wird geübt, anhand von bestimmten eben Übungen so viel wie möglich vom Körper zu erreichen. Also ich würde inzwischen schon so weit gehen zu sagen, dass wirklich alle Zonen des Körpers in so einer Regel, alles Regelnreihe erreicht werden. Wir fangen dann an.
Und dann nacheinander oder wie?
Genauso, nacheinander. Die Übungen sind aufeinander aufbauend, die sind strukturiert. Wir fangen erst an so mit Atemübungen und dann fahren wir fort mit Herz-Kreislauf-Übungen Und dann kommt eine Entspannungsübung, so, um sich auch zu sich, um zu sich zu finden. Und dann beginnen wir mit den Körperübungen. Deswegen gehen wir dann bei den Füßen und zwar bei den Zehen schon. Wir üben also keinen Bereich auszulassen. Genau, das ist schon sehr differenziert. Es sind sehr viele Übungen für solch eine Stunde. Die geht in der Regel 1 Stunde und 45 Minuten. Und allerdings ist es auch so, dass man recht angenehm durch diese Übung hindurchfließt. Also so zusammensummiert sind es circa 100 Übungen tatsächlich.
Oh, also, das ist ja viel.
Es sind 100 Übungen inklusive der Atemarbeit und so weiter, inklusive auch der Meditation, die dann am Ende folgt. Und dann praktizieren wir durch so eine Stunde eben. Da geht bei den Zehen los, geht weiter zu den Beinen, Rumpf, Arme und so weiter, Hals, Nacken, Kopf. So dass der Körper einmal durchgeregelt worden ist.
Und von unten nach oben.
Genau, wie du sagst. Ne? Sitzende Übung, stehende Übung, Gleichgewichtsübung ist also alles drin, was letzten Endes auch Faszien anspricht, das Gleichgewichtssystem, Nervensystem, die Verdauung und. Also ich könnte sehr viel aufzählen. Und ich möchte noch dazu auf jeden Fall sagen, dass das Regeln eine wunderbare Technik ist für die sogenannte Faszienarbeit. Also ich mache die Erfahrung, dass die sich wunderbar dazu eignet, die Reihe, um Faszialverklebungen zu lösen tatsächlich, ja.
Toll. Und für wen sind denn da jetzt so diese Regelstunden angelegt? Also es klingt natürlich so, als könnte da jeder kommen, ne? Wenn man sich überlegt, dass jeder morgens so im Bett liegt und vielleicht so aufsteht mit so ein paar kleinen intuitiven Sachen.
Genau, also von Anfang an bestand, sage ich mal, meine Absicht und Motivation wirklich darin, die Reihe so aufzubauen, dass unmittelbar jeder Mensch daran teilnehmen kann. Also unmittelbar, ohne vorher geübt zu haben und so weiter.
Ah ja, braucht man auch keine Yoga-Vorerfahrung.
Vollkommen richtig, genau das ist das. Ne? Weil es hat natürlich, ich sag mal, in Anführungsstrichen den Anspruch, dass es sagt, es ist in dir drin, du kannst es, du musst halt nur dich daran erinnern, dass du es kannst. Du regelst und das sind die Übungen. Und diese Übungen, auf diese Übungen wendest du das Regeln an. Es ist also nichts da, was niemand machen kann. Nun, da sind jetzt keine komplexen Übungen, aber dennoch eben ansprechende Übungen drin.
Ja, und dann hast du auch quasi alle Altersgruppen in deinen Kursen.
Vollkommen richtig. Also es geht dann wirklich jung, also von jugendlich, obwohl im Moment sind keine jugendlichen Teilnehmer da, aber wenn ich in Bad Meinberg zum Beispiel bin, bei Yoga Vidya, da Jugendseminare leite oder in den offenen Stunden sind auch sehr häufig Jugendliche dabei und die sind auch ganz wunderbar dabei. Die fließen auch ganz wunderbar mit durch die Stunde. Macht ihnen große Freude. Kinder auf jeden Fall. Ne, sind manchmal mit dabei, auch Kinder-Yoga habe ich mal geleitet, dort ein Kinder-Yoga-Seminar, hat auch wunderbar funktioniert. Und auch in den offenen Stunden bringen die Eltern manchmal die Kleinen mit und die regeln sich auch ganz, ganz wunderbar durch die Stunde mit. Und auch Senioren natürlich. Und da nach oben gibt es da keine Grenzen. Also
Toll.
Teil, ja.
Müssen die dann noch so ein bisschen rüstig sein, sage ich jetzt mal, für die Älteren? Weil es gibt ja auch Yogastunden für die Senioren, wo man dann zum Beispiel mit so Hilfsmitteln wie Stühlen oder Wänden arbeitet oder sowas.
Also vor einiger Zeit, also vor ein paar Monaten, habe ich tatsächlich in einer Schule als Gastdozent, also in einer Yogaschule als Gastdozent, Regel-Yoga auf dem Stuhl angeboten. Und das konnte ganz, ganz wunderbar angepasst werden. Und wir haben, das ist dann möglich, wirklich die Übung dann auf dem Stuhl auch anzuwenden. Selbst eine Regelvorwärtsbeuge konnte dann auf dem Stuhl angewendet werden. Wobei ich natürlich sagen muss, dass die Übungen so aufgebaut sind, dass sie tatsächlich eigentlich auch ohne Stuhl praktiziert werden könnten bei vielen Menschen, die denken, dass sie es nur auf dem Stuhl machen können. Ah. Wenn erkennbar ist, nein, es geht jetzt einfach nicht anders, dann ist es ganz klar, dann wird auf dem Stuhl praktiziert und es ist durchaus möglich, das zu machen. Das hat diese Stunde gezeigt, weil die sehr gut funktioniert hat. Das hatte ich da das erste Mal angeboten in dieser Form. Regel-Yoga auf dem Stuhl, sag ich mal. Es ist dann hierbei so, dass die Übungen nicht in ihrer, sage ich mal, Entfaltung, so wie ich sie zum Beispiel vormache oder wie andere es machen oder können, nicht gemacht werden müssen, sondern der Ansatz genügt schon. Darum empfehle ich immer wieder in den Stunden, vermeide nicht das Nicht-Praktizieren, also vernachlässige eine gewisse Übung nicht, sondern es reicht schon, wenn du einen Zentimeter hineingehst, wenn du schon den Ansatz praktizierst, weil auf das, was du jetzt machst, baut das vom nächsten Mal auf. Ja. So dass eben allmählich das Nervensystem an die Übung sich gewöhnt und so weiter und schließlich auch irgendwann mal in der Lage ist, da eben diese auszuführen in der Form, wo eben, sage ich mal, die gesunde Grenze erlangt ist. Und in diesem Zusammenhang ist es natürlich ein System, eine Reihe, die auf Entwicklung aufbaut, auf Verbesserung aufbaut. Ne? Und da ist wirklich jede Altersklasse mit angesprochen. Ja. Junge Menschen, für sie ist es gut, Gleichgewichtssystem aufzubauen, Kraft aufzubauen, ihren Körper gelöst zu halten, ihre Selbstwahrnehmung zu erweitern. Das ist für Menschen mittleren Alters und auch für alte Menschen, einfach ältere Menschen, Senioren, wichtig.
Hm. Hm. Und wenn das jemand jetzt regelmäßig übt, sagen wir vielleicht so mal einmal die Woche, was könnte der denn so nach einer Weile feststellen, was sich bei ihm tut? Also für welche Sachen ist das jetzt alles gut?
Also was ich hierbei auf jeden Fall selbst visuell an den Teilnehmenden feststelle, die schon lange Zeit dabei sind, ist, dass sie zum Beispiel eine Beckenflexibilität erreichen, die anfangs einfach noch nicht da war.
Was meinst du damit?
Zum Beispiel sehe ich das an dem Winkel der Grätschübungen, die beim Rekel-Yoga vorhanden sind. Dass also Übende, die am Anfang diese Grätsche, sage ich mal, in einem sehr geringen Winkel ausführen konnten, dann mit der Zeit es so weit bringen, dass der Winkel dermaßen sich erweitert, dass gesagt werden kann, das ist eine gesunde Beckenhaltung. Das ist also jetzt irgendwie nichts Übertriebenes. Genauso, vollkommen richtig. Aber für diesen Menschen besteht jetzt ein geöffnetes Becken, mit dem er einfach mit einer, sage ich mal, gesunden Beckenhaltung, geöffneten Beckenhaltung durchs Leben gehen kann.
Ja.
Zum anderen ist es so, dass eine Teilnehmende, das war ein etwas älteres Ehepaar, auch lange Zeit zum Rekel-Yoga gekommen ist. Und wir haben ja auch Gleichgewichtsübungen in der Alles-Rekeln-Praxis. Ne? Ich sage jetzt mal, Yoga ist im Moment einfach verwoben, sehr miteinander, darum springe ich noch bei den Begriffen hin und her. Und es besteht noch eben die Ansage bei den Gleichgewichtsübungen, dass das Fallen erlaubt ist. Wir heben zum Beispiel ein Bein in die Luft und dann kommen natürlich Menschen manchmal aus dem Gleichgewicht. Wir üben natürlich die ganzen Grenzen zu finden, so dass man gerade so stehen kann, ohne aus dem Gleichgewicht zu kommen. Aber da besteht die Ansage darin, dass das Fallen erlaubt ist, aber eben dann Richtung Boden und in Zeitlupe, sodass der Weg des Fallens kennengelernt werden kann und auch das Aufrichten anschließend wieder in Zeitlupe stattfindet, dass auch das Aufrichten wieder bewusst stattfinden kann. Dabei lernt der Körper das Fallen und das Aufrichten, weil auch das Fallen ist ein verpöntes etwas in unserer Gesellschaft. Bei Kindern fängt es schon an, das Kind darf bloß nicht fallen. Wenn es fällt, gucken alle Augen dorthin, da kommt ein Aufschrei und so weiter. Das Kind wird darauf
konzentriert. Dann hebt man es auf und es kann noch nicht mal selber aufstehen.
Vollkommen richtig. Mhm. Und das Kind ist sozusagen dann, wird darauf konditioniert, dass Fallen etwas Schlechtes ist, was gefährlich ist und so weiter. Durch den Aufschrei und so weiter, das speichert sich in dem Kind ein. Und dann, bei manchen Kindern ist es wirklich so, die fallen und dann gucken sie sich erstmal um. Gucken Sie richtig.
Ob jemand guckt und mitheult.
Vollkommen richtig. Und wenn keiner reagiert, stehen sie auch auf und laufen irgendwie weiter. Das ist also auch ein sehr häufiges Phänomen. Und das war dann eben so bei dem Ehepaar, dass der Ehemann wohl gestürzt ist in den vergangenen Tagen damals. Und die Ehefrau war davon überzeugt, dass dass er sich bei dem Sturz, sag ich mal, beziehungsweise dass der Sturz deshalb nicht so gefährlich für ihn war, weil er eben seine Fähigkeiten durch die jahrelange, sage ich mal, die waren mehrere Jahre dabei, Rekel-Yoga-Praxis abgefedert hat, also die Gefahr abgefedert hat sozusagen und dementsprechend nicht so gefährlich gestürzt ist. Ich muss sagen, ganz ehrlich, dass diese Erfahrung habe ich auch bei mir selbst gemacht. Also wenn ich manchmal aus dem Gleichgewicht komme und so weiter, merke ich ganz wunderbar, wie ich mich da viel besser abstütze. Es ist hierbei auch so, das muss ich dazu sagen, weil es so ein ganz wichtiger Aspekt in diesem Zusammenhang ist, wir entwickeln natürlich auch die sogenannten Propriozeptoren. Das ist also der Teil des Nervensystems, der uns Körpersehen ermöglicht. Das ist also der Teil des Nervensystems, der mit den Faszien verbunden ist. Und dadurch kann ich sozusagen meinen Körper sehen, ohne hinzuschauen. Wenn ich also jetzt nach hinten greife, dann ist es so, dass ich ohne hinzuschauen sehen kann, wo meine Hand ist. Dafür sind eben diese sogenannten Propriozeptoren zuständig. Und während der Übungen üben wir genau das. Das heißt also, es wird nach vorne geschaut mit einer sogenannten Tagtraumschau. Und dann wird das Bein zum Beispiel nach vorne gehoben oder nach hinten bewegt. Und obwohl wir nach vorne schauen, üben wir gleichzeitig auch im Geiste nach hinten zu schauen und zu sehen, was das Bein hinten macht, weil wir das Bein dann in der Luft herumrotieren und so weiter. Und das entwickelt wirklich einiges. Und ich an mir selbst erfahre es ohnehin, merke es an der Gleichgewichtsentwicklung der Teilnehmenden, die schon länger dabei sind. Und natürlich, wenn ich dann so etwas höre, wie eben die Teilnehmerin das damals beschrieben hat, dann bestätigt das einfach genau diesen Zusammenhang. Ja.
Ach, super. Das ist ja echt spannend. Also, es gibt ja auch diese, kennst du das mit diesen, ich glaube, das waren das Mönche oder ist das so eine bestimmte Art, wo man quasi die Augen verbindet, bekommt und man dann so ein Parcours durchläuft. Und die üben das so lange, bis die quasi sehen können, ohne mit den Augen zu gucken.
Das ist ja wunderbar.
Also dann können die irgendwo drunter durchgehen, irgendwo, weiß ich nicht, drumrum laufen, drüber steigen, obwohl die den Parcours nicht kennen.
Ja, nee, das kannte ich tatsächlich nicht. Also das kannte ich nicht.
Das ist auch spannend, das fiel mir jetzt ein, weil du das so erzählst, dass man das ja tatsächlich irgendwie schulen kann, ne?
Ja, aber ganz wunderbar, genau das wäre es, ne? Das wäre jetzt eine intensivere Art und Weise, aber ganz, ganz wunderbar.
Ja. Vielleicht nicht so für die Anfänger geeignet.
Ja, könnte man sich auch hinarbeiten natürlich.
Ja, ne? Eben, das meine ich.
Also toll. Es ist so natürlich, das füge ich noch ganz kurz hinzu, dass das Regeln eben dreidimensional ist. Wir bewegen uns im dreidimensionalen Raum. Ich sage dann immer, wir regeln dreidimensional im dreidimensionalen Regelraum. Das hört sich ein bisschen mathematisch an, aber das bringt es so ziemlich auf den Punkt.
Ich finde ja auch das Wort so geil. Regeln. Erklär mal den dreidimensionalen Raum.
Also genau. Also es ist hierbei so, dass wir eben sage ich mal, dass es möglich ist, natürlich zweidimensional zu praktizieren, aber hierbei, das also jetzt bei anderen Übungen, zum Beispiel bei statischen Asanas, hier bei statischen Körperhaltungen, und hierbei ist es so, dass durch das Regeln ein dreidimensionales Bewegen zustande kommt. Wenn ich zum Beispiel wenn ich stehe zum Beispiel und dann mein Bein nach hinten hebe, den Oberkörper nach vorne hängen lasse, beziehungsweise den Oberkörper nach vorne beuge und dann das ausgestreckte Bein hinten beginne, um die eigene Achse zu rotieren, dann ist es so, dass ich jetzt nicht mehr in einer zweidimensionalen Haltung bin sozusagen, sondern in einer dreidimensionalen Bewegungsablauf. Das heißt also, der Körper ist da nicht mehr statisch, sondern bewegt sich. Dadurch werden die Bewegungsabläufe zwar komplexer und anspruchsvoller im Sinne eines Multitaskings, aber das kommt dem Nervensystem tatsächlich zugute. Es ist zum Beispiel so, dass Teilnehmende, wenn sie hinten das Bein rotieren, die Arme hängen dann immer hinunter bei dieser Übung nach Richtung Boden, auch anfangen, die Hände mitzudrehen. Da ist also so eine Verwachsung im Nervensystem zwischen Händen und Füßen da. Und wir üben, das bewusst zu machen und das zu lösen, dass sozusagen die Haltung, die Bewegung im dreidimensionalen Raum einfach bewusster wird. Das heißt also, dass hierbei die Möglichkeit auch entwickelt wird, beim Geradeausgehen den Kopf nach hinten zu drehen, dabei weiter nach vorn zu gehen und gleichzeitig nach hinten zu schauen sozusagen und ohne jetzt nach vorne zu stolpern. Selten ist es bei Menschen so, dass wenn sie gehen, geradeaus, sie erstmal stehen müssen, um nach hinten zu schauen.
Ach so.
Und hierbei wird entwickelt eben, dass wir beim Gehen die Umgebung erschauen können und gleichzeitig weitergehen können. Das heißt also, wir lösen die einzelnen Komponenten voneinander, was auch natürlich eine erweiterte Körperbewusstheit mit sich bringt.
Ja. Und
einen besseren, sage ich mal, Komfort im Alltag in seinem eigenen Körper.
Das leuchtet ein. Ist das auch so ähnlich, wie wenn Menschen was so friemeliges Machen, dass die dann immer so mit der Zunge hin und her machen?
Ja.
Oder wenn die was malen oder schreiben?
Genauso wie du es sagst. Und da gibt es auch wirklich eine Ansage bei den Rekelübungen. Das ist dann so, wenn wir mit den Zehen arbeiten, ne, da müssen sich manche Teilnehmer sehr anstrengen. Und
ja.
Und da üben wir also so bestimmte Zehenbewegungen hinzubekommen, die Zehen krallen und dann fächern und so weiter. Und dann fängt das Gesicht an mitzubewegen. Das Gesicht versucht nachzuhelfen durch so Grimassen. Und dann teile ich immer mit. Und dann mache ich auch den Gesichtsausdruck vor. Und dann kommt immer so ein Lachen durch die Gruppe, weil sie sich da bestätigt fühlen, weil das eben tatsächlich passiert. Und ich empfehle dann eben, das Gesicht sozusagen nicht mitgehen zu lassen, das Gesicht zu entspannen durch Hineinspüren. Das Hineinspüren ist sozusagen ein Entspannungsimpuls, das machen sich auch gewisse Entspannungstechniken zunutze. Wenn ich also mein Gesicht spüre, dann entspannt es sich und dann übe ich hier eben, mein Gesicht zu spüren, es zu neutralisieren, während mein Fuß weiterarbeitet. Und dann habe ich schon zwei Bereiche voneinander gelöst, die eigentlich unnötig da Wechselwirkung sind. Und ich sage dann auch immer dazu, dass ich es auch schon ausprobiert habe, alle Variationen, und noch nie hat meine Gesichtsgrimasse eine Verbesserung in meiner Zehenbewegung herbeigeführt. Darum, ne? Also außer einer zusätzlichen Verspannung, die ich da nicht brauche, bringt sie nichts, also meiner Erfahrung nach nicht. Ne?
Das hast du schön gesagt.
Dankeschön.
Cool. Ja gut, also ich finde, das lohnt sich doch, das klingt doch jetzt richtig danach, als möchte man das unbedingt mal ausprobieren, oder?
Also das würde ich, jetzt sage ich mal, allen Menschen wünschen.
Ja, ne?
Das zumindest mal ausprobiert zu haben.
Wir empfehlen es hiermit ausdrücklich allen.
Dankeschön, sehr gerne. Ich bin dabei.
Schön, dass du da warst, lieber Erkan. Das war ein sehr bereicherndes Interview.
Ich danke dir sehr für deine ganz freundliche, liebe Führung durch dieses Interview, für deine sehr interessanten Fragen, die mich da sehr jetzt aktiviert und angeregt haben, wirklich auch wunderbare Sachen aus meiner eigenen Überzeugung heraus, aus dem Rekel-Yoga beziehungsweise aus dem Alles-Rekel mitzuteilen. Und danke dir, dass du diesen Podcast mit mir gemacht hast.
Ich danke dir.
Sehr gern geschehen.
Und wenn ihr mehr über Erkan und sein Alles-Rekel-Yoga erfahren möchtet, dann schaut doch mal bei Instagram unter Alles-Bewusstsein. Und wenn ihr mir folgen möchtet bei Instagram, dann unter Yoga-Detektivin mit einem Unterstrich. Ich freue mich auch immer über Bewertungen von euch oder über Anregungen. Vielleicht habt ihr noch eine tolle neue Idee, dann lasst es mich gerne wissen. Und ansonsten freut euch auf die nächste Folge. Da geht es um Yoga bei einer Suchterkrankung. Bleibt gespannt.